Ja, ich möchte mit euch eine Bibelstelle betrachten, die auf den ersten Blick erstmal nichts mit dem Thema Verfolgung zu tun hat. Ist aus dem Alten Testament. Für die Neutestamentler klingt das vielleicht erstmal vom Text her etwas langweilig, aber ich verspreche euch, das hat es wirklich in sich. Und zwar ist das eine Stelle in 2. Mose 19, Vers 3 bis 8. 2. Mose 19, Vers 3 bis 8. Ich lese den Text mal vor. Mose aber stieg hinauf zu Gott. Und der Herr rief ihm vom Berg aus zu: So sollst du zum Haus Jakob sagen und den Söhnen Israel mitteilen. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Darauf ging Mose dann hin, rief die Ältesten des Volkes zusammen, legte ihnen alle diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk gemeinsam und sagte: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose brachte dem Herrn die Worte des Volkes zurück. Wir machen eine kleine Rückschau. Das Volk Israel war aus den Händen der Ägypter befreit. 400 Jahre der Sklaverei und der Unterdrückung, sie waren gerettet. Gott hat Spektakuläres und so noch nie Dagewesenes geschehen lassen. Wunder über Wunder, eine Perlenkette an Wundern, die sich dann aneinander gereiht hat. Und das Volk Israel kam aus dem Staunen eigentlich nicht mehr heraus. Ein Wunder nach dem anderen. Und jetzt sind sie, das ist der Zeitpunkt, wo das hier gerade stattfindet, jetzt lagert sich das Volk Israel am Berg Sinai. Sie befinden sich in einer Art Ruheposition. Das mit Ägypten, das haben sie hinter sich gelassen und sie sind jetzt hier mit dem ganzen Lager zur Ruhe gekommen. Und das ist der Moment, wo Gott etwas völlig Neues initiiert. Was passiert hier? Alles, was bisher gewesen ist, das war beeindruckend, das war überwältigend. Wie gesagt, noch nie da gewesen. Aber das, was hier passiert, hier am Berg Sinai, das übertrifft alles Bisherige bei Weitem. Alles Bisherige bei Weitem. Gott macht sich die zu der damaligen Zeit und auch heute noch in manchen Teilen der Welt bekannte, ich komme aus dem Nahen Osten, ich kenne das, er macht sich die zu der damaligen Zeit und heute noch bekannte Vorgehensweise der Brautwerbung zunutze, um dem Volk Israel einen Bund anzubieten. Das heißt, um es kurz zu sagen, das, was ich vorgelesen habe, ist Brautwerbung. Gott wirbt um das Volk Israel. Und wie allgemein üblich beginnt das Ganze mit einer Erstanfrage, mit Hilfe eines Mittlers. Das macht man nicht so wie heute: Du Schatz, ich liebe dich, willst du mich heiraten? Sondern man macht das eben aufgrund von Anstand, Respekt und auch um beide Parteien zu schützen, macht man das mit Hilfe eines Mittlers. Und das war in dem Fall Mose. Er geht dann hin und er muss dann schauen, das ist der Plan von Gott her, er soll schauen, hat die Erwählte, das Volk Israel, hat sie überhaupt Interesse? Will sie überhaupt? Und er trägt ihm auf: Ihr habt gesehen, wer ich bin, ihr habt gesehen, was ich kann. Er, Jahwe, hat seine Qualitäten, seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Er hat deutlich gezeigt, dass er in der Lage ist, für seine Braut Schutz und Versorger zu sein. Schutz eben in den extremsten Situationen mit Ägypten, dieser Übermacht, und Versorgung eben wie in der Wüste, den widrigsten, den schlimmsten Umständen, Wasser und Nahrung. Er hat für all das gesorgt. Er ist in der Lage, sich um seine Braut zu kümmern. Und die Antwort des Volkes ist dann auch eindeutig. Das sagt das Volk dann im letzten Vers, den ich vorgelesen habe. Da antwortete das ganze Volk gemeinsam und sagte: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Mit anderen Worten: Ja, ich will. Ja, ich will. Dem ganzen Volk und allen Führern war eigentlich klar, das ist ein unfassbar gutes, schönes, wundervolles Angebot, so noch nie da gewesen. Es ist undenkbar, das auszuschlagen. Das kann man nicht ablehnen. Und danach war es dann die übliche Praxis, nach diesem Jahr war es dann die übliche Praxis, diese Vereinbarung mit einem Opfer offiziell zu beglaubigen. Das geschieht dann auch kurze Zeit später. Mose schlachtet einen Stier und das Volk wurde dann mit Blut besprengt. Das heißt, dieser Bund war mit Blut besiegelt und gültig bis zum Tod. Der war versiegelt und gültig bis zum Tod. Und den Abschluss bildete dann das gemeinsame Essen. Das lesen wir dann auch kurze Zeit später. Mose, Aaron, 70 Vertreter des Volkes gehen auf den Berg Sinai, um dort eben dieses gemeinsame Abschlussessen zu haben. Und das Schöne ist, man liest an dieser Stelle da auch, dass Gott von Weitem zu sehen war. Das heißt, alle Vertragsparteien und Zeugen waren anwesend. Es war somit komplett rechtsgültig. Und zu guter Letzt wurde die mündliche Zusage und all das, was geschehen ist, schriftlich fixiert. Und das sind eben die Gesetzestafeln. Und wenn man nun heiratet, das wissen wir, das ist auch heute nicht anders, wenn man heiratet, dann verändert sich auch die Situation. Man beginnt, man hat zwangsläufig eine gemeinsame Wohnung. Man lebt zusammen. Und das ist die Stiftshütte, die gemeinsame Wohnung, die Wohnung Gottes bei den Menschen. Und dieses Projekt der gemeinsamen Wohnung wird dann auch sofort angegangen, das wird sofort umgesetzt, das lesen wir dann, was danach kommt. Eine gemeinsame Wohnung, die dann auch eine Einrichtung hat. Und wir lesen kapitelweise, und das ist manchmal sehr langweilig zu lesen, kapitelweise, wie Gott sich das vorgestellt, wie das auszusehen hat. Er hatte ganz klare Vorgaben, Beschreibungen und all das, wie das auszusehen hat. Ich möchte das an einem Beispiel, vor allem am einen Beispiel veranschaulichen, was Gott sich mit dieser gemeinsamen Wohnung eigentlich, eben dieser Stiftshütte, gedacht hat. Und das ist die Menorah, dieser Leuchter. Ihr habt den alle wahrscheinlich schon mal gesehen, so oder ähnlich. Laut Beschreibung muss er so ähnlich ausgesehen haben. Das Original haben wir leider nicht mehr. Aber es ist schon eine eigentümliche Gestalt. Also er hat einen Stamm, wir haben einen Hauptstamm, wir haben Äste und Arme, die abzweigen. Wir haben an diesen Armen und Ästen überall Knospen, Mandelblütenknospen, die da angebracht werden sollten. Und das Ganze, wenn man das jetzt so das erste Mal sieht, komplett unvoreingenommen, man hat es noch nie gesehen, dann hat das Ganze eine Gestalt. Es sieht aus wie ein Baum. Wenn man es so neutral betrachtet, dann sieht das Ganze eigentlich aus wie ein Baum. Warum möchte Gott einen Leuchter in der Gestalt eines Baumes mit all den Ästen, Knospen, Armen, warum möchte er einen Leuchter in der Gestalt eines Baumes in seiner Wohnung haben? Aber halten wir das erstmal im Hinterkopf fest. Der wichtigste Bereich der Stiftshütte, das war das Allerheiligste. Das war seine versprochene Gegenwart, der Thron Gottes. Er hat über den Cherubim, über der Deckplatte gethront und er hat das auch immer wieder durch Feuer und durch die Wolkensäule manifestiert und gezeigt. Das ist so der wichtigste Bereich. Also eben Leuchter festhalten, Baum, Thron Gottes festhalten. Und das Dritte, was ich nochmal hervorheben möchte, ist diese stoffähnlichen Bestandteile, also der Vorhang zum Beispiel, die Teppiche, die die Decke verkleidet haben und auch die Deckplatte selber, da waren überall die Cherubim dargestellt, entweder abgebildet, herausgearbeitet, eingewebt, diese Cherubim. Und wenn ich jetzt drei Aspekte eben, die ich schon genannt habe, nochmal hervorhebe. Baum auf der einen Seite, Gottes Gegenwart, das zweite und Cherubim. Dann sollte sich vielleicht bei dem einen oder anderen eine gedankliche Verbindung zu einer anderen Stelle in der Bibel herstellen. Baum, Gottes Gegenwart, Cherubim. Der Garten Eden. Der Garten Eden. Das Ganze erinnert an den Garten Eden. Die Stiftshütte, und das will ich damit sagen, die Stiftshütte ist das wiedergewonnene Paradies. Gott macht sozusagen einen Rückgriff, er holt von hinten hervor, was wir zerstört, ruiniert, kaputt gemacht haben und er installiert das auf eine neue Art und Weise hier auf dieser Erde. Und angefangen von diesem neu installierten Paradies will er die Menschen zurückgewinnen. Er hat mit Israel diesen Ehebund geschlossen, diese intimste und diese innigste, diese verbindlichste menschlich denkbare Verbindung, die man eingehen kann. Er hat diesen Bund geschlossen und er geht zurück in diesem Bund mit dieser Verbindung zurück zu dem, wo alles seinen Anfang genommen hat und setzt da neu an und will angefangen von dort wieder die Menschen für sich gewinnen. Es ist interessant, die Stiftshütte ist eigentlich etwas, was in der Wüste ja immer wieder aufgebaut und abgebaut werden musste, weil sie ja weitergewandert sind. Und ein weiterer Aspekt ist, Gott hat angeordnet, auch was den Aufbau angeht, dass die offene Seite der Stiftshütte immer Richtung Osten zeigen muss. Das war eine ganz klare Vorgabe, die offene Seite immer Richtung Osten. Wenn wir zurückgehen zum Garten Eden, wo ich eben noch von erzählt habe. Dann lesen wir, dass die Cherubim mit dem flammenden Schwert im Osten des Gartens aufgestellt worden sind, um den Zugang zum Baum des Lebens zu bewachen, damit der Mensch eben nicht zurück kann, um vom Baum des Lebens zu essen und am Ende noch ewig zu leben. Die Cherubim wurden im Osten aufgestellt, die Menschen wurden dementsprechend nach Osten hin verstoßen. Etwas später lesen wir, dass Kain, nach dem Mord an seinem Bruder Abel, dass Kain noch weiter Richtung Osten verstoßen worden ist. Und im Aufbau, und das will ich damit sagen, im Aufbau und in der Ausrichtung der Stiftshütte, da macht Gott deutlich, mit der offenen Seite Richtung Osten, da macht Gott deutlich, der Weg des verlorenen Menschen von Osten kommen zurück zu ihm ist offen, er ist möglich und er ist gewollt. Gott möchte den Menschen zurück. Wenn man von Osten kommt, den Weg zurücknimmt, dann wartet Gott mit der offenen Seite auf den verloren gegangenen Menschen. Aber der Vorhang vom Allerheiligsten hat deutlich gemacht, noch ist der Zugang nicht vollkommen frei. Noch ist der Vorhang da, der Zugang ist nicht uneingeschränkt möglich. Und die Vollendung und die Erfüllung finden wir erst im Johannes Kapitel 1, Vers 14. Also ganz zu Beginn des Johannesevangeliums, da steht Folgendes: Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wörtlich steht da nicht wohnte, sondern da steht zeltete. Das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Hier schon ganz am Anfang des Johannesevangeliums wird deutlich, dieser Jesus, der hier ganz am Anfang steht, dieser Jesus ist die Stiftshütte und zwar nicht die Kopie von irgendwas, was mal gewesen ist im Alten Bund, sondern er ist eigentlich das Original. Und als Jesus Mensch wurde, da tat er das in der Gestalt der Stiftshütte und er ist somit nicht nur die Stiftshütte eben, sondern das verloren gegangene Paradies in Person. Dieser Jesus ist unser Garten Eden. Jesus ist unser Garten Eden. Ein Kapitel später, in Kapitel 2, Vers 19, schafft Jesus sogar selbst diese direkte Verbindung. Im Tempel stehend in Jerusalem sagt er zu den um ihn stehenden anwesenden Zuhörern, sagt er, brecht diesen Tempel ab. Und er meint ja sich selbst, das wissen wir, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. In seiner Person, in Jesus Christus, finden wir alle Elemente der Stiftshütte wieder. Opfer, Wasser, Reinigung, Brot, Leuchter, Vorhang und noch vieles mehr. Und das zeigt sich vor allen Dingen, ich bleibe im Johannesevangelium, das zeigt sich vor allen Dingen in den Ich-Bin-Worten. In Johannes 6, Vers 35 sagt Jesus über sich selbst, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. In Johannes 8, Vers 12, Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich wiederhole, Licht des Lebens. Und hier an dieser Stelle wird nun deutlich, um was für einen Baum es sich eigentlich genau handelt. Der Leuchter ist ein Abbild vom Baum des Lebens aus dem Garten Eden. Vom Baum heißt es am Anfang, wer vom Baum aß, der hatte ewiges Leben. In Johannes 6, Vers 54 sagt Jesus über sich selbst, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Wer vom Baum isst, hat Leben. Wer von Jesus ist, hat ewiges Leben. Jesus ist dieser Baum des Lebens. In Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür, wer durch mich hineingeht. Und wir wissen, beim Kreuzestod der Vorhang zerreißt, er ist in 2 Teile zerrissen. Die Cherubim, die dort abgebildet sind oder die von denen im Garten Eden erzählt wird, sie sind im Grunde genommen damit ihres Amtes enthoben. Sie können das Schwert beiseite legen. Der Weg ist frei. Jesus ist die Tür. Wer durch ihn hindurchgeht, der hat den freien, ungehinderten, uneingeschränkten Zugang zum Thron Gottes. Und den haben wir. Der Vorhang ist beseitigt. Johannes 11, Vers 25. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Das erinnert an den Stab Aarons, der Sprossen getrieben und Mandeln hervorgebracht hat. Wir wissen, wenn wir etwas vom Baum trennen, abschneiden, dann ist es tot. Und dieser Stab, den Aaron hatte, der war tot. Da war kein Leben mehr in ihm. Bei dieser Stelle, da geht es in 4. Mose 17, steht das, da geht es, im Kern geht es da um Erwählung. Es gab eine Rebellion, die Ältesten und die Führerschaft, die haben sich gegen Mose und Aaron aufgelehnt. Nicht nur ihr, wir wollen auch entscheiden und wir sind genauso privilegiert wie ihr. Und Gott macht klar, okay, alle legen ihre Stäbe jetzt hier ins Zelt und an dem einen Stab, den ich erwähle, werde ich eben mein Zeichen setzen. Und das war eben dieser Stab Aarons. Es ging um Erwählung und es ging vom Tod ins Leben. Genau wie bei Jesus Christus, nur er ist erwählt. Er ist der Erwählte. Er ist vom Tod ins Leben. Jesus ist die Stiftshütte, Jesus ist der Garten Eden, Jesus ist das verloren gegangene Paradies. Er ist die wiederhergestellte Beziehung. Er ist alternativlos. Es gibt keinen Plan B. den wird es nie geben. Wenn wir den Vorhof, vielleicht können wir nochmal die Stiftshütte einblenden, wenn wir den Vorhof von Osten kommt betreten, dann ist Jesus der Reihe nach. Er ist das Opfer, was gebracht werden muss. Er ist die Reinigung, die wir nötig haben. Er ist das Brot auf der rechten Seite vom Zelt. Er ist der Leuchter, er ist der Vorhang, er ist alles das, was in der Bundeslade ist. Er ist das Manna, er ist die Erfüllung der Gesetzestafel, wo wir gescheitert sind, wo wir versagt haben. Und er ist eben dieser Stab Aarons, der vom Tod ins Leben gekommen ist. Das alles und noch viel mehr ist er für uns geworden. Und hier an dieser Stelle, ich habe einen langen, langen Vorlauf gemacht, hier an dieser Stelle biege ich nun ab zu unseren verfolgten Geschwistern. Was hat das mit denen zu tun? Bei allem, was wir tun, jeder Einzelne von uns, ich eingeschlossen, bei allem, was wir tun, wir wiegen, wir messen und wir beurteilen. Wenn ich einkaufen gehe, dann nehme ich Artikel aus dem Regal und wenn die Qualität und die Quantität mir passt und der Preis okay ist, dann gehe ich zur Kasse und bezahle den Preis und nehme den Artikel mit. Wenn ich, das machen wir intuitiv, reflexartig, im Zwischenmenschlichen, in Beziehungen, wir machen das fortlaufend auf der Arbeit. Ihr macht das jetzt, wo ihr mir gerade zuhört. Ihr messt und ihr wiegt und ihr beurteilt. Und das ist auch gut so. Und ich bitte euch jetzt, lasst uns diesen Jesus, den ich versucht habe zu beschreiben, lasst uns diesen Jesus wiegen, messen und beurteilen. Was ist dieser Jesus dir wert? Welches Opfer bist du bereit für diesen Jesus zu zahlen? Jeder muss diese Entscheidung für sich selber jetzt innerlich treffen. Aber wir kommen nicht drum herum. Was ist dieser Jesus mir wert? Ich mache es auf der, normalerweise würde ich jetzt 2 Minuten Zeit geben, damit jeder wirklich in sich gehen kann, aber aufgrund der Zeit werde ich jetzt einfach den Gedanken weitergehen. Wenn Jesus all das verkörpert, was ich eben beschrieben habe, dann ist er jedes Opfer und dann ist er jeden Preis wert. Ausnahmslos. Und all das, das sehen unsere verfolgten Geschwister oft wesentlich deutlicher, als wir es hier in der freien Welt tun. Ob sie es wollen oder nicht, diese verfolgten Geschwister werden tagtäglich mit dieser Frage konfrontiert. Welches Opfer bin ich bereit? Was ist dieser Jesus mir wert? Da ist kein Ausweichen möglich. Man kann sich nicht zurücknehmen und sagen, ich denke nächste Woche darüber nach, sondern tagtäglich werden sie damit konfrontiert. Und sie wissen aber auch, genauso, gerade in der muslimischen Welt ist das immer wieder auch deutlich erkennbar. Sie wissen, dieser Jesus ist alternativlos. Es gibt keinen Plan B. Und sie bleiben daher bei ihrem Ja, ich will. Ja, ich will. All die Entbehrung, die Lügen, die Verleumdung, die Nachstellung, die Ungerechtigkeit, die Gewalt, all das, was ihnen angetan wird, dieser Jesus ist es ihnen wert. Und das Interessante ist, auch er, unser Gott, Jesus selbst, hat dich und mich, jeden Einzelnen von uns, genauso auch gemessen, bewertet und gewogen. Und er ist bei jedem von uns zu der Entscheidung gekommen, du bist es ihm wert, ich bin es ihm wert, jeden Preis. Wir haben Bedeutung, wir haben einen hohen, enormen Wert für ihn, weil er uns liebt. Wie können wir jetzt mit all dem umgehen? Zuerst müssen wir natürlich ein klares und deutliches Ja zu diesem Jesus haben. Und wir müssen uns, und das erlebe ich tagtäglich mit der Beschäftigung, was die Verfolgung angeht, wir müssen uns durch das Vorbild unserer verfolgten Geschwister hinterfragen lassen. Ich weiß nicht, ob ihr das heute vielleicht selber auch schon gespürt habt. Sich hinterfragen lassen, wo stehe ich eigentlich? Und das Zweite ist, sie unterstützen. Wir haben das im ersten Teil gehört, sie bitten um Gebet. Dieses Jahr hat einen tatsächlich sehr hohen Preis, den sie zu zahlen haben. Und sie brauchen bei den Opfern, die sie bringen, die Unterstützung. Und ich glaube tatsächlich, wir sind es ihnen schuldig. Am letzten Abend, als Jesus in Freiheit war, hatte Jesus fast nur einen einzigen Fokus. Und da ging es ihm um Gebet. Er hat in Johannes 17 dieses hohe priesterliche Gebet gesprochen, ausgiebig für die Jünger gebetet. Einen kurzen Moment später im Garten Gethsemane, kurz bevor ihm all das Schlimme bevorstand, die Misshandlung, die Ungerechtigkeit, die Kreuzigung am Ende, da hat er auch genau diesen Fokus weitergeführt. Er hat selber für sich gebetet, im Gebet gekämpft und er hat einen Wunsch gehabt, einen einzigen Wunsch an die Jünger. Betet und wacht mit mir. Betet und wacht mit mir. Und das ist das Erste und Einzige, was sich unsere Geschwister im Grunde von uns wünschen. Betet und wacht mit. Und ich lade euch ein. Lasst euch mit hineinnehmen. Ich weiß, euer Alltag ist voll. Ich weiß, ihr seid gestresst, getrieben. Ich bin nicht anders. Ich führe im Grunde dasselbe Leben. Aber lasst uns diesen Blick über den Tellerrand wach halten. Weil wir es brauchen, weil sie uns regelmäßig hinterfragen, weil es uns gut tut, weil wir sie nötig haben, glaube ich sogar. Aber auch vor allen Dingen, weil sie es brauchen, weil wir es ihnen schuldig sind. Lasst uns für die Geschwister beten. Wie können wir das tun? Wir von Open Doors haben uns überlegt, wir brauchen immer vielleicht so eine Hilfestellung, ein Instrument, ein Werkzeug, was uns dabei helfen kann. Und ein Werkzeug ist eben dieses Gebetsheft, was wir monatlich herausbringen. Ich würde die, wenn ihr hier vor Ort wärt, euch persönlich in die Hand geben. Aber ihr könnt das auch online bestellen. Ihr habt hier die Homepage abgebildet, ein Screenshot. Ihr könnt auf die Rubrik aktiv werden. Und unter der Rubrik aktiv werden findet ihr einen Begriff Monatsmagazin. Und da könnt ihr euch das dann bestellen. Für die ganz Modernen habe ich auch ein QR-Code. Den könnt ihr scannen und seid dann auch direkt an der richtigen Stelle. Ich lade euch ein, was ich möchte, was meine Aufgabe ist, eigentlich Brücken bauen eben zu den vergessenen und so leidenden Geschwistern. Und was ich gewinnen möchte, ist Beter, Kämpfer. Und ich hoffe, das ist mir heute gelungen. Amen.